und herzlich willkommen zum Nur der HSV Podcast Folge 568, aufgenommen am Dienstag, den 19. Mai 2020, zwei Tage nach dem grandiosen Punktgewinn unseres HSV bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Den wollen wir gebührend feiern oder wir wollen zumindest drüber sprechen. Wir, das sind einerseits ich, mein Name ist Sascha und du, dein Name ist Hobbs.
Ey, was willst du denn feiern, Sascha? Was willst du feiern? Willst du wirklich diesen Punkt feiern?
Ich will nicht nur den Punkt feiern, ich will Platz 2 feiern. Saisonabbruch. Jetzt kann die Saison zu Ende sein. Ich bin für sofortiges Beenden der Saison. Und dann gehören wir endlich wieder zur Elite von Fußball Deutschland.
Ne? Da wäre ich sofort dabei. Mhm. Da wäre ich sofort dabei. Also, wenn wir Glück haben, haben wir jetzt noch 6, 7 Bundesligamannschaften, Zweitligamannschaften, die auf einmal Corona bekommen. Und auf einmal ist dann der große Abbruch da.
Das war's für ein Glück. Ja, sehr schön, sehr schön.
Und ja, aber Und würde das dann so sein, dass der zweite Aufstieg, obwohl das ja nur eine Tordifferenz ist, Nein. Das ist ja wirklich hart.
Ja, also darum geht es ja gar nicht, ob nun Punkt oder Tordifferenz, das ist ja gar nicht erheblich. Platz 2 ist Platz 2, aber ich glaube schon, solche Planspiele gehört zu haben, wie es gäbe zwar keine Absteiger. Nee, wie war denn das?
Es
gäbe Aufsteiger, aber keine Absteiger. Also wir müssen es sehen. Im allerbesten Fall wird doch vernünftig die Saison noch oder einigermaßen vernünftig die Saison zu Ende gespielt. Und dann werden wir am Ende wieder auf 4 landen. Nee, also ich weiß es nicht. Wir müssen das dann gucken. Wir nehmen es, wie es kommt, heißt es doch so schön, ne?
Hauptsache, wir sind auf 2.
Ja.
Wir nehmen, wie es kommt. Hauptsache es auf 2.
Und damit haben wir wirklich den positivsten Punkt des ganzen Wochenendes möglicherweise auch schon herausgearbeitet. Ne? Also, trotzdem, der Fußball ging ja für uns wieder los und wir haben nicht verloren, immerhin. Das ist ja echt eine Sport1-Reporter-Frage. Wie sehr hast du dich auf dieses Fußballwochenende gefreut?
Ja, ich habe mich schon auf das Fußballwochenende gefreut, weil ich mir ja sicher war, dass wir gegen Greuther Fürth gewinnen. Endlich ein sicherer Sieg.
Ja.
Die Mannschaft, die gegen uns irgendwie wohl in der Liga, habe ich gehört, noch nie gewonnen hat und irgendwie aus so einem Relegationsspiel noch nie mal ein Tor gegen uns geschossen hat. Irgendwie, es gab so eine Mega-Statistik, wo ich gedacht habe, kann nicht falsch gehen. Kann nichts passieren. Da werden wir ja gewinnen. Dann kam die Aufstellung von Dieter Hecking.
Oh,
und da waren wir schon alle überrascht.
Aber hallo.
Ja. Aber hallo. Ne? Wobei, ich habe da irgendwie auch getwittert, so kurz vorm Anpfiff, ich bin mal gespannt. Und dann wurde ich gleich zurückgepfiffen von einem Twitter-User, der gesagt hat, nicht immer gleich meckern. Und wo ich dann nochmal gesagt habe, und das meinte ich auch so, ich habe wirklich nicht gemeckert. Ich habe nicht gesagt, das ist schlecht. Mhm. Ich habe mich halt nur gewundert.
Ja.
Bojambolo genau. Da in der Startelf, Samperio statt Kittel, was war da noch? Bayer in der Innenverteidigung.
Bayer hat wieder Genosche und Wagnermann war wieder dabei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, ich hätte mich vertan. Ich dachte, ich hätte Startelf und Ersatzbank vertauscht, als ich das gezeigt habe. Also ich meine, die Ersatzbank, wer hat denn, das ist schon Bayern München der 2. Liga, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also mit Van Drongelen, Kittel, Hinterseher, wen haben wir noch? Schaub natürlich, Harnik, dann King Zombie nachher noch hinten. Also da waren ja Spieler dabei. Im Normalfall leckt sich da jeder Zweitligist die Finger nach.
Absolut.
Aber ne, auch hier wieder Otto Rehhagel und 3 Euro ins Phrasenschwein. Wichtig ist auf dem Platz. Ne? Und ich muss sagen, die erste Viertelstunde des Spiels fand ich jetzt gar nicht so besonders. Zwar haben klar beide Mannschaften schön nach vorn gespielt, aber richtig zwingend war das jetzt auch nicht. Also da hat man schon gesehen, dass beide Mannschaften lange kein Pflichtspiel mehr bestritten haben. Ne?
Ja, das stimmt. Ich glaube, es hängt auch immer so ein bisschen von der Erwartungshaltung eines jeden, der das guckt. Mhm. Wie wir das jetzt fanden ohne Fans und so weiter, darüber können wir vielleicht im zweiten Teil des Podcasts eingehen. Aber wenn wir uns auf das Sportliche konzentrieren, muss ich dir sagen, Sascha, 10 Wochen ohne Mannschaftstraining. Ich glaube, das gibt's ja auch nicht in der Sommerpause oder so. Ne? Da sind die irgendwie auch nur 3, 4 Wochen mal weg. Und dann kommen die ja schon wieder ins Trainingslager und trainieren wieder und so. 10 Wochen wirklich ohne Mannschaftstraining. Ich habe wirklich gedacht, der Fußball, den ich sehe, der wird deutlich schlechter, vorsichtiger.
Ja.
Und er war auf vielen Plätzen doch deutlich körperbetonter und auch engagierter und auch kraftvoller, als ich ihn erwartet habe. Das heißt jetzt nicht, dass das in jedem Spiel immer so war, aber insgesamt hätte ich einen schlechteren Fußball erwartet.
Okay,
ja. Und das habe ich auch bei unserem Spiel HSV gegen Greuther Fürth so gedacht und muss sagen, die erste Halbzeit insgesamt war eine Schulnote 3 vielleicht.
Ja, ja.
war es in Ordnung? War in Ordnung. Ah nee, Schulnote 4 ist, glaube ich, in Ordnung. Ne?
Ausreichend, ja.
Ausreichend, es war ausreichend.
Ist befriedigend, ja.
Okay, es war ausreichend mit einer leichten Tendenz nach oben. Okay. Aber in der zweiten Halbzeit, finde ich, hat der HSV doch ein richtig, richtig gutes Fußballspiel gezeigt. Haben uns viele Torchancen erspielt. Ja. Wir waren die deutlich bessere Mannschaft. Also da muss ich sagen, vom Endergebnis mal abgesehen, der Fußball in der zweiten Halbzeit von unserem HSV hat mir persönlich Spaß gemacht zuzugucken.
Ja. Ja, klar, das kann man sicherlich so sagen. Bin ich mit dir völlig einer Meinung. Erste Halbzeit, aber dennoch, muss ich noch mal kurz darauf zurückkommen. Es war wieder so typisch HSV, wie ich fand. Nämlich, dass die erstmal die Anfangsphase ganz gut spielen, liegt sicherlich eventuell auch daran, dass Greuther Fürth da so ein bisschen abwartet, wie kommt der HSV ins Spiel, ne? Sie greift da nur auch an. Aber ich finde, dann so nach dieser ersten Viertelstunde, dann kam Greuther Fürth immer besser ins Spiel und das 0-1 oder das 1-0, muss man sagen, war ja Aussatz, das war für mich auch so ein Tor mit Ansage. Das hat sich wirklich schon angedeutet, minutenlang, und das ist das, was mich eigentlich immer ärgert. Wir haben erst noch eine eigene gute Chance gehabt. Und Konter war das nach einer Ecke. Da ist dann Samperio, der von dir schon erwähnte Samperio, frei durch plötzlich und überlegt ja noch, was er machen soll. Dann geht er sogar noch am Torwart vorbei und schafft es dann aber nicht, den Ball unterzubringen. Das ist normalerweise beim wirklich abgezockten Spieler, ist das die Führung?
So, das war Zweitliganiveau, ne? Das war nicht gut.
Wenn es denn gut noch so ist, ja, genau. Ne? Ja. Also da muss ich sagen, puh, den muss er schon reintun.
Ja, da hast du recht.
Und weil er das nicht gemacht hat, glaube ich, kriegt Greuther Fürth in der ersten Halbzeit nochmal so eine zweite Luft jetzt und wird immer stärker und macht dann das Tor. Und das hat mich kolossal genervt in der ersten Halbzeit, obwohl die schon ganz okay war, die Halbzeit, muss man sagen. Und diese Flanke, die war auch wieder, da war ja keiner, also auf der rechten Position hat dann ja, wer hat jetzt draußen verteidigt, das war dann Wagnermann.
Ja. Wagnermann, ja.
Wagnermann, der mir sonst ganz gut gefallen hat, aber in der Szene ist Wittek auf unserer rechten, auf seiner linken Seite völlig ungedeckt, kann da wirklich sekundenlang gucken, wo er denn hinflanken möchte. Mhm. Ja, und dann macht das dieser Nielsen auch ganz gut, irgendwie sucht da den freien Weg zwischen unseren beiden Keepern und Abwehrspielern, und der Keeper hat dann ja keine Chance da irgendwie, ne? Aber das nervt.
Das war halt eine sehr gute Flanke, das muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, also da hat dann halt alles gepasst. Mhm. Ja, ich überlege jetzt gerade, wie ich das so empfand. Ja, natürlich, ich bin HSV-Fan und natürlich finde ich es immer doof, wenn eine andere Mannschaft besser ist. Zumindest zeitweise, ist ja klar.
Ja.
Aber insgesamt kann ich damit dann aber besser leben, wenn die besser sind und ein Tor schießen, als wie in der zweiten Halbzeit, wo wir so viel besser waren und die auch nochmal ein Tor schießen.
Das stimmt.
Also, das geht gar nicht. Da ärgere ich mich viel mehr.
Naja, klar, so vom Spielverlauf her muss man sich natürlich über dieses Unentschieden ärgern. Ja.
Schön fand ich aber.
Wir haben den Anschluss noch in der ersten Halbzeit
dann. Genau, das wollte ich gerade sagen, dass es auch nicht lange gedauert hat. Da kam zwischendurch noch von Holger Pfand, deinem Lieblings-Sky-Moderator oder Kommentator.
Einer meiner. Die haben ja ganz viele Lieblingsmoderatoren.
Kam da noch so eine Phrase wie, jetzt wäre es aber eminent wichtig für einen HSV, wenn er jetzt vor der Halbzeit noch den Ausgleich da schafft. Da habe ich mir gedacht, Mensch, du Hornochse. Ausgleiche sind immer wichtig, egal wann sie fallen. Was ist das für ein Spruch? Naja, aber 6 Minuten später war es dann tatsächlich schon so weit. Also es hat nicht lange gedauert, hat sich der HSV dann auf seine Qualitäten besonnen. Und Jatta vertändelt da was oder will den Ball zu Leibold spielen, aber chippt ihn da oder steckt ihn da so schlecht durch. Aber Leibold kriegt ihn dennoch und macht da auch wirklich eine schöne Flanke. Ich weiß nicht, ob die gewollt auf Poyan Palo kommen sollte, aber sie kam zumindest auf ihn. Und dann war es echt ein geiler Kopf, weil da hat man so richtig gesehen, da war Power hinter. Ne? Da
hast du recht.
Hat er gut gemacht.
Stimme ich dir
Danger.
Zu.
Danger.
Danger.
Was Marcel Janssen nicht wusste, wie der mit Spitznamen heißt.
Stimmt, wo war Janssen, wo ich den? Achso, das war im Vorwege des Spiels.
Nee, bei diesem Warm-up. Auf YouTube.
Genau,
so. Das finde ich auch so. Ich meine, entschuldige, jetzt schwanke ich gerade so ein bisschen. Aber der HSV, ja, eine geile Idee. Macht ab jetzt, haben sie ja gesagt, bis zum Saisonende immer eine Stunde vorm Spiel auf dem YouTube-Kanal oder auf HSV-TV für alle kostenlos frei empfangbar so eine kleine Show. Warm-up. Finde ich eine super Idee. Aber das war so amateurhaft.
Ja, erstes Mal, ne? Also.
Nee, komm, das war amateurhaft.
Ja.
Ja, ich habe wirklich gedacht, wirklich jetzt, Sascha, wenn der HSV sowas macht, so ein Warm-up, ne, für die Fans, die bräuchten da in der Raute oder so einen Tisch und da setzen sie uns beide hin Da setzen sie noch jemand von HSV Meine Frau hin, von der Klönstuf, von so, ja, du nimmst ja irgendwie vier, ja, fünf Podcaster,
ja,
von wem auch immer. Ja. Ich habe sich jetzt einige gute vergessen, es tut mir jetzt leid. Also, ne?
Ja, du weißt
ja, fünf Podcaster können ja auch mal wechseln. Ja. So, und die, ich meine, Podcaster können ja sowieso quatschen, zumindest glauben sie, dass sie mal quatschen können, ne? Wie wir beide auch. So, und die könnten doch eine Stunde vorher einen richtig guten Talk machen.
Mhm.
Einen richtig guten Talk.
Ja.
Aber stattdessen sind da diese zwei Moderatoren irgendwie an so einem Flipchart und hier ist nochmal die Aufstellung. Ey, gähnend langweilig, 100.000 Mal gesehen und leider auch 100.000 Mal schon besser gesehen, weil mehr Möglichkeiten. Wenn du schon so eine innovative, fanfreundliche, coole Idee hast, dagegen will ich ja gar nichts sagen, nee, aber dann mach es auch anders. Dann versuch nicht die Sportschau oder Sky 90 oder wie die ganzen Sendungen heißen, versuch sie jetzt nicht ein bisschen ärmlich nachzumachen, weil dann bist du halt nur eine schlechte Kopie. Mach's anders.
Du musst schon deinen eigenen Weg finden, ne? Und dein Alleinstellungsmerkmal möglicherweise.
Ja. Also kriegen. Wir beide hätten jetzt kommenden Sonntag Zeit, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn ich nicht mal jetzt, falls die Jungs von Pur HSV hier zugucken,
zuhören, wie heißt der Podcast?
Pur der HSV.
Der HSV, genau. Ne? Also Nuancen trennen ihn von diesem schönsten Namen der Welt. Das muss man schon sagen. Ne? Nur der HSV.
Pur. Also Sascha, wir beide würden zur Verfügung stehen. Wir wollen uns nicht anbiedern,
auf jeden aber
wir
Fall. Würden
zur Verfügung stehen.
Ja, ne? Also wir würden auch da, wir müssen ja auch nicht anschließend da am Spielfeldrand stehen. Also es reicht, wenn wir so eine Loge da bekommen oder so. Dann sind wir auch abgeschottet vom Rest, ist kein Problem. Gucken wir uns gerne an. Ne? Kein Problem. So, naja, aber jetzt wieder der kleine Exkurs. Jetzt geht's wieder zurück. Zweite Halbzeit HSV. Du hast es ja eben schon kurz erwähnt und ich habe mir hier eine Notiz gemacht und die lautet: perfektes Pressing nach Wiederanpfiff. Wie geil hat denn der HSV da offenbar die Anforderungen des Trainers Hacking umgesetzt, und zwar also nicht nur 10 Minuten lang, nicht nur 15 Minuten lang, das ging munter bis zur 80. Minute so, bis sich Greuther Fürth so ein bisschen von erholt hat. Also das waren, jetzt muss ich kurz rechnen, 35 Minuten feinster Fußball, oder?
Ja, feinster Fußball und
immer, der HSV also ist natürlich HSV immer
ein bisschen schwierig.
Nein, aber, wir sind ja ein HSV-Podcast. Natürlich immer aus der Sicht eines
HSV-Podcasts. Aber ja, es hat mir natürlich auch sehr gut gefallen. Und ich finde auch, ne, wir kennen diese alte Floskel, hinterher ist man immer schlauer. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn der Trainer vielleicht vor dem Spiel sagt, wir machen jetzt kein Pressing, wir lassen die erstmal kommen. Ich habe da immer sofort an Dieter Hecking gedacht, der in der Winterpause mal gesagt hat, ich habe keinen Bock, dass wir immer das Spiel machen, die anderen stellen sich hinten rein und schießen dann irgendwie noch ein Tor, sondern wir lassen auch mal die anderen kommen, gerade wenn wir auswärts spielen. Insofern finde ich das in Ordnung, dass wir das so probiert haben. Dann wurde wohl in der Halbzeit gesagt, ich habe da noch eine andere Idee, wie wäre es mal mit Pressing? So, und das hat tatsächlich, damit hat Greuther Fürth anscheinend nicht gerechnet, die waren da überfordert, haben nicht ins Spiel gefunden und wir haben uns ja auch richtig gute Chancen erspielt und Duziak hat dann ja gleich mal eine reingemacht.
Ja, und auch da, das war so eine schöne Kombination, wie das gewesen ist. Ich darf hier keine Fehler machen. Ich habe mir so viele schöne Torchancen und Konter hier notiert, ne? Also, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wie das Tor gelaufen ist in dieser
Sekunde.
Aber das war ja Kittel, der gerade eingewechselte Kittel, ne? Ja, er hatte vorher schon so eine kleine Szene da gehabt, einmal kurz gedribbelt in Strafraumnähe. Das war seine zweite gute Szene binnen zwei Minuten und dann macht er so einen schönen Pass direkt zu Aaron Hunt. Der übrigens beim Kicker die Note 2 bekommen hat, habe ich nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich meine, ich verstehe jetzt auch nicht so viel vom Fußball. Ich bin ja Fan, kein Experte, wissen wir ja. Aber der kriegt vom Kicker eine 2. So stark habe ich ihn nicht gesehen. Egal, aber in dieser Szene hat er ihn direkt weiter zu Duziak gespielt. Der nimmt ihn kurz an, guckt, wo er hinschießen muss. Lange Ecke, Bums drin. Also so ein schönes Tor, muss ich ehrlich
sagen. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe überhaupt nicht gerechnet von dem Winkel.
Nee.
Hätte ich nicht gedacht. Hat er nicht auch mit links geschossen?
Ja, genau.
Also irgendwie habe ich gedacht, der kann ja nicht reingehen, aber zack, war drin.
Genau. Da muss ich wundern. Aber deswegen sind die ja auch Profis und wir nicht. Ne? Die wissen, wie sie schießen müssen. Ne? Ja. Manchmal zumindest. Ne? Und dann in der Folgezeit eben auch, also ich finde, Greuther Fürth hat da echt, ist echt hinterhergelaufen. Wir haben, wenn sie dann mal nach vorne kommen, haben wir schöne Konter gezeigt, nach einer Ecke dann irgendwie zwei, drei Stationen, zack, zack, das ging ganz oft ganz schnell, hat mir sehr gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, waren die Wechsel, da habe ich mir mehr versprochen von.
Also, du hast gerade eben gesagt, dass Kittel eine gute Einwechslung
ist. Ja, okay, Kittel mal ausgenommen. Ich finde immer, dass Hacking Ohne es jetzt genau belegen zu können, aber das ist mein Gefühl, dass Hacking immer so ein bisschen zu spät wechselt. Jetzt natürlich, Kittel kam zur Halbzeit rein. Samperio war ja auch, machen wir uns nichts vor, rot gefährdet. Ne? Hatte ja die Gelbe schon kassiert, einmal gefoult, der musste runter. Möglicherweise ist Kittel deshalb auch so früh gekommen, hat sich dann ausgezahlt. Und ich habe ja vorhin gesagt, was wir auf der Bank hatten.
Naja.
Sag, was du sagen willst.
Wir kommen ja gleich zu den letzten 4 Spielminuten. Da wird Herr Kittel von mir nicht wirklich freundlich
angefasst. Naja, aber bis dahin hat es ja gut gemacht. So,
Und du hast eben gesagt, entschuldige, wenn ich dich da jetzt nochmal unterbreche, aber du hast gesagt, er wechselt zu früh, zu spät aus.
Zu spät.
Ich würde sagen, vielleicht wechselt er auch zu viel aus, weil von Drongelen, wieso wechselt er den überhaupt ein? Wer schießt den Ball bitte zu Herrn Nielsen in der 94. Minute? Ja. Es ist wieder Big Rick.
Es ist Rick van Drongelen, wo Holger Pfand auch gesagt hat, da muss man ihn loben. Ne? Der läuft immer mit seiner Form hinterher und das hat sich dann auch in dieser Szene wieder bewahrheitet. Aber ich sag dir was, diese Wechsel, die fangen mir zu spät an. Also okay, Duziak nach einer guten Stunde runter, will ich nicht sagen. Kommt Kin Zombie rein, sogar so ein bulliger, kräftiger Typ. Gefiel mir sogar gut, der Wechsel. Und dass Rick van Drongelen reinkommt, finde ich auch okay, wenn sich Wagnermann verletzt oder Krämpfe hat er wohl gehabt, der konnte nicht mehr, dann muss er runter. Okay, aber ich finde, den hättest du auch schon 8 Minuten früher runternehmen können, dann hättest du so 20 Minuten noch Van Drongelen gehabt. Und dann aber jetzt in der 89, wir führen 2-1 und in der 89. Minute wechselst du zweimal. Da kannst du zum Beispiel mit Naray einen bulligen Defensiven, hat er ja oft genug gespielt, reinbringen. Stattdessen kommen aber Schaub und Harnik, 2 Offensive. Du wechselst in der 89. Minute 2 offensive Spieler ein. Das habe ich bei einem Stand von 2-1 nicht verstanden. Also wo es doch schon die ganze Zeit nicht mehr geklappt hat, das dritte Tor zu erzielen, fängst du in der 89. Minute nochmal an, zwei Stürmer einzuwechseln, 2 Offensive einzuwechseln, anstatt Naray und wen haben wir da noch? Wer hätte jetzt noch laufen können? Ich weiß es nicht. Rick van Drongelen war ja schon drin. Hättest du vielleicht auch nur einmal gewechselt, aber ich hätte Naray reingebracht, der hinten nochmal alles dicht gemacht hätte. Und der hätte ihn vielleicht rausgebolzt, keine Ahnung.
Natürlich. Ich finde, das ist ein ganz schlauer Gedanke von dir. Darüber habe ich jetzt so noch gar nicht nachgedacht.
Ja,
danke. Da ist was dran. Leider gehört zur ganzen Wahrheit auch, dass ich ja sehr, sehr, sehr unzufrieden bin, dass der HSV halt ab der 80. Minute nicht mehr auf das 3-1 gegangen ist, sondern dass er nur noch nach hinten, irgendwie versucht er, das Spiel über die Zeit zu bringen. Und da könnte man dann auch sagen, vielleicht ein gutes Zeichen vom Trainer, auch kurz vor Schluss zu sagen, nee, wir wollen doch hier noch das Dritte erzielen.
Ja.
Also, wie du es drehst und wendest jetzt mit dem Endergebnis, welches wir kennen, gebe ich dir recht, sind das vielleicht 2 ganz unglückliche Auswechslungen. In der 89. Minute, ich habe da nicht so drüber nachgedacht, aber ich schätze mal, wenn ich drüber nachgedacht hätte, hätte ich gedacht, Mensch, das ist ja gut, dass der doch noch das Dritte will.
Also klar, ich bin ja auch so Sternzeichen-Diplomat und versuche immer beide Seiten zu sehen.
Nee, du hast ja schon recht. Also gerade das Ergebnis gibt dir natürlich.
Ja, aber deswegen habe ich es nicht gesagt. Ne? Also, aber für mich ist diese 89. oder Nachspielzeit erstmal so eine klassische Zeit, wo du jetzt eigentlich nur noch den großen 2-Meter-Mann mit 1 Meter breiten Schultern einwechselst, um hinten nochmal alles dicht zu machen. Ne? Naja, dass wir die Tore nicht erzielen können, das haben wir gesehen. Warte mal, Stichwort 72. Minute. Riesenchance mit 4 Schussversuchen. Am Ende schießt Leibold drüber. Was fällt dir zu dieser Szene ein? Und beginnt jetzt möglicherweise in der, ich weiß nicht, bummelig 20. Minute dieses Podcast die Hasstirade des Hobbs.
Ich hasse nicht. Also das Wort Hass ist für mich doch völlig fremd.
Nein, natürlich nicht.
Aber das Trikot von Leibold habe ich verbrannt. Oh. Kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich, Sascha. Das Tor ist mehr oder weniger leer. Und es ist so typisch für den HSV, wenn ich dann, hat jetzt Holger Pfand nicht gesagt, aber es hätte noch gefehlt, dass der Reporter sagt, Rückenlage, wo ich so denke, ey, Rückenlage, das gibt's doch überhaupt nicht.
Ja.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, bitte, dann lieber wie Poyampolo, das war auch schon schlecht, irgendwie das Tor 7 Meter breite, schießt alleine vom Torwart und schießt den Torwart an. Okay, da hatte ich jetzt auch einen ganz schönen Sprint hingelegt, aber noch einmal, dann schieß lieber den Torwart an. Mhm. Aber du kannst nicht, wenn du freie Schussbahn hast, er hätte ja auch gar nicht, er hat ja auch richtig Druck drauf gehabt. da war keiner mehr vor mir, hätte auch den rein kullern, also das ist ein bisschen übertrieben jetzt, ja, ja, aber er musste doch auch nicht mit voller Wucht schießen. Nee. Warum semmelst du den einfach
drauf? Ja, ja, zumal er da auch mit dem falschen Fuß schießt und er hat ja wirklich die Zeit gehabt, er hätte sich wirklich locker den Ball nochmal auf links legen können und gucken, was mache ich eigentlich? Und, ja, und dann, ne, ja, ja, also da war schon sehr, sehr viel
aber
Zeit.
Aber ich hätte es dir, als der Ball auf einmal da zu dieser linken Strafraumecke kam und Leibold angerannt kam, mhm, hätte ich dir, wenn du gesagt hättest, so, ich halte das Bild an, was wird passieren, hätte ich dir sofort gesagt, der geht deutlich drüber hinweg. Und das war ja auch genauso, es war so typisch, es war so typisch.
Ja, ja, das hat mich immer so an so komische Schussversuche erinnert von Spielern, die es einfach nicht versuchen sollten. Früher hatten wir mal zum Beispiel Sakai, der ja immer überweg geschossen hat, irgendwie, weil er so toll, er konnte einfach den Ball nach vorne geschossen
also hat. Es war, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Summe, natürlich, wir alle lieben Tim Leibold, na, und ja, er spielt eine geile Saison. Aber ich muss sagen, in der Minute war ich echt sauer, weil das ist Unkonzentration und das ist einfach leider dann nicht gut genug, um aufzusteigen. Solche Dinge musst du dann reinmachen. Ich finde, das war auch die klarste Chance. Wir hatten ja noch diesen mega geilen Schuss von Jatta, irgendwie 20 Zentimeter über der Latte. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, der war, glaube ich,
davor. Das war auch geil, aber okay, da war dann eine Handbreit halt zu hoch. Okay, also da würde ich ja nie meckern. Ne? Das war einfach ein guter Versuch, aber das war einfach schlecht.
Genau so.
Also wenn du den nicht machst, zumindest aufs Tor, wenn dann auch noch irgendein Verteidiger reingrätscht oder so, okay, dann soll es nicht sein. Aber bitte nicht 4 Meter übers Tor.
Ja, das eben. Der Ball muss aufs Tor kommen. Also, und
das ist wie Samperio. Das ist wie Samperio, was du vorhin in der ersten Halbzeit gesagt hast. Genau. Das sind so Szenen, wo du sagst, wenn du aufsteigen willst, wir spielen hier nicht, wir wollen oben mitspielen. Nein, wir wollen aufsteigen. Wir wollen Erster oder Zweiter werden.
Ja.
Dann müssen diese Szenen rein. Und wenn du das nicht schaffst, dann verdienst du es nachher am Ende auch nicht aufzustellen.
Naja, klar. Ne? Also es ist eine ganz alte Weisheit. Wenn der Ball ins Tor gehen soll, dann musst du ihm auch möglichst in die Richtung schießen. Ne? Und wenn du es dann nicht schaffst, dann kommt sowas bei rum wie bummelig 18 Minuten später. Jetzt muss ich kurz rechnen. Oder waren es schon, das waren ja über 20 Minuten später. Das war ja die 94. Minute. Nee, ne?
Es geht schon los an der 90.
90.
Okay. Es geht schon los an der 90. Und da kommt jetzt Herr Kittel ins Spiel. Da habe ich mich auch mit irgendeinem, ich darf auch nicht twittern während des Fußballspiels, ich glaube, dann verliere ich alle meine Freunde. Ja, ja, weil Kittel, den Ball, hatten wir Freistoß oder so, ich weiß nicht, irgendwie an der linken Außenlinie, und anstatt aufs dritte Tor zu gehen, nein, tändelt er den Ball, will an die Eckfahne, will da wie Neymar oder so noch ein Tänzchen machen und den Ball abschirmen. Und da habe ich schon gekotzt, da fiel das Tor noch nicht, da habe ich schon gekotzt. Und da habe ich gesagt, wie unprofessionell. Und da hat dann ein anderer geschrieben, nee, sowas nennt man professionell.
Ja.
Das habe ich dann nicht mehr kommentiert, 4 Minuten später, als das Ding dann drin war. Wo ich dann so denke, nein, hast du das Spiel gestern gesehen? Werder Bremen gegen Bayer 0-4 Leverkusen. Ja, jetzt mal ehrlich.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, genau. Und da sieht man ja genau.
Die führen 2-1 und sie gehen aufs 3-1. Sie führen 3-1 und sie gehen aufs 4. Sie führen 4-1 und sie gehen aufs 5. Ja. So musst du spielen, wenn du oben mitspielen willst. Und nicht bei 2-1 irgendwie meinen, ich spiele jetzt hier nochmal, ich mache hier nochmal einen auf Brasilianer und dicke Hose und gehe an die Eckfahne und mache das hier mal so ganz clever. Nee, merkt man ja, sorry, aber das Ergebnis zeigt ja, nee, du hast den Ball verloren, es lief der Konter, daraus ergab sich die Ecke, Tor und das Ding ist vorbei.
Naja, klar.
Also bitte.
Es kann klappen und dann wird man sich auf die Schulter kloppen und sagen, yo, so sieht's aus. Das war professionell.
Ich sage dir, das ist jetzt natürlich von mir zugegeben nur ein Gefühl, aber selbst wenn es geklappt hätte und wir hätten gewonnen, dann hätte ich hier gejubelt, hätte gesagt, total verdienter Sieg und 2-1 und wir waren die deutlich bessere Mannschaft und trotzdem hätte ich in dem Podcast zu dir gesagt, aber dass der Kittel in der 90. Minute da noch versucht, auf Zeit zu spielen an der Eckfahne, regt mich auf. Ich hätte es auch gesagt, weil ich finde, das ist auch ein Stück weit unseriös. Gerade dieses, ich halte den Ball an der Eckfahne fest. Ich weiß, dass das viele andere tun, macht es aber nicht besser. Ja, was du anders machen kannst, wenn du Zeit spielen willst und unser Torwart hat den Ball, dass du dann halt nicht weit nach vorne schlägst, sondern den hinten dir hin und her schiebst. So, ne? Okay, das ist dann ein Zeitspiel, wo ich sage, wenn kein Gegner in der Nähe ist, ist das Risiko relativ gering. Ist auch nicht schön, ist auch nicht sportlich toll anzusehen, aber okay. Das andere ist aber völlig riskant. Da kommen zwei, drei, wollen dir den Ball abluchsen. Ja, und du siehst ja, wo es hin.
Leider. Ja, und haben wir jetzt eigentlich schon über das Gegentor gesprochen, über das zweite? Ich weiß es nicht. Wir wollten darüber sprechen, aber dann hast du erstmal noch von der 90. Minute anfangen wollen. Ne? Ja, wie gesagt, daraus resultiert dann das Gegentor, beziehungsweise die Ecke. Ne? Und dann weiß auch jeder HSV-Fan, der schon mehr als drei Spiele gesehen hat, irgendwie alles klar, kann man bei Tipico noch irgendwie auf Unentschieden. Ne? Sollte man möglichst schnell machen. So. Und so kam es dann auch. Und wieder Nielsen, ich muss gestehen, ich kannte den Herrn gar nicht, aber das ist natürlich mein persönliches Pech beziehungsweise meine Unkenntnis der Materie, keine Ahnung. Also die HSV-Gegenspieler sollten ihn, oder die HSV-Spieler sollten ihn möglichst kennen, ich kann die nicht. Nun macht er zwei Tore, Spieler des Spiels, Nielsen damit und ich kann die noch nicht machen. Ja, aber haben sie es mehr gewollt?
Ich finde es aber ein gutes Beispiel, diese Ecke. Mhm. Natürlich, ich musste eben so lachen, weil du hast ja völlig recht. Auch ich wusste, alles klar, das ist das 2-2. Ja, hat man wieder nicht. Aber was ich interessant fand, was ein Torwart im Strafraum bewirkt. Ja. Weil, als dieser Torwart von Fürth da noch reingelaufen kam, hast du wirklich, das war auch eine ganz glückliche Kameraeinstellung, du hast wirklich auch die Unruhe gesehen. Wer nimmt den? Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Leibold dann einen anderen Spieler genommen hat und so weiter. Du merktest, da war für 10 Sekunden irgendwie eine Unruhe. Und genau, ich meine, das ist dann natürlich auch tierisch Glück, ja, dass das so läuft, wie es läuft. Ist ja klar, dass Greuther Fürth da Glück hatte. Aber sie haben sich dieses Glück, zumindest sie haben sich die Chance auf dieses Glück erspielt, weil sie eine echte Unruhe entfacht haben. Fand ich ganz interessant.
Ja, sehr gut. Da machst du hier noch ein Taktik-Segment hier im Podcast. Das ist so großartig. Ja. Ne? Hofs Taktik-Ecke. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Ja, also, was soll's. Wir müssen Mund abputzen, weitermachen. 2-2, Greuther Fürth. Wir sind aber ja weich gefallen. Muss man ja sagen. Wir sind sogar.
Ich kann mich daran überhaupt nicht erfreuen.
Doch, wir müssen uns ein bisschen. Doch. Nein.
Wir wollen hier nicht. Ich komme mit meinem Negativen und dann kannst du jetzt zum Schluss das Positive abrunden.
Hast du noch mehr
Negativen? Dann ist das für die Hörer viel besser. Aber wir sind nicht weich gefallen, weil Bielefeld endlich mal so ein bisschen Federn gelassen hat und wir haben es nicht ausgenutzt. Und Stuttgart, und bitte, lass uns so sportlich bei diesem Podcast sein. Das war kein Elfmeter. Das war wirklich...
Ich habe es nicht mal gesehen.
Keine Ahnung. War wirklich geschenkt, ja. Und ich weiß gar nicht, gegen wen Stuttgart da gespielt hat. Weißt du das
zufällig? Ja, wen? Wiesbaden.
Wiesbaden. Da hat sich auch keiner von Wiesbaden beschwert, als erstmal, ne, dann hat sich erst der Keller da gemeldet, der Kölner. Und da musst du sagen, dass die diesen Elfmeter bekommen haben, ist aber auch so etwas von glücklich. Dass der dann noch reingeht. Und klar ist das dann für Stuttgart scheiße, für den HSV gut, weil wir dann punktgleich aber mit einem besseren Torverhältnis Zweiter sind. Ja, das meinst du natürlich mit weich gefallen. Und wir haben ja auch im letzten Podcast gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir ganz schnell Zweiter werden.
Wer weiß, wann es Dankeschön, ich brauche ja gar nichts zu sagen. Ja.
Aber man muss bei aller Emotionalität, ich weiß, ich kann nicht neutral sein, aber ich bemühe mich da neutral zu sein, das ist schon bitter für Stuttgart. In der 5. oder 6. Minute der Nachspielzeit, das so ein Ding noch zu kassieren.
Ja, aber guck mal, das ist ja genau das, was ich sage. Du sagst jetzt, oh Mensch, das ist aber bitter für Stuttgart. Glaubst du denn, auch nur ein Stuttgart hat bei irgendeinem Tor, was der HSV in dieser Saison spät kassiert hat, gesagt, oh Mensch, da können wir uns überhaupt gar nicht so richtig drüber freuen. Das ist aber jetzt wirklich sehr bitter für die Hamburger, dass wir da an denen vorbeigezogen sind. Überhaupt nicht, gar nichts. Ich freue mich darüber, dass die vergeigt haben am Ende. Du sagst jetzt so, Mensch, die armen Stuttgart, das haben sie nicht verdient. Also wie oft hat der HSV denn späte Tore kassiert? Ich freue mich hier, ich lebe hier von Spieltag zu Spieltag. Freue mich über genau das, was hast du ja eben selbst gesagt, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Wir müssen schnellstmöglich auf Platz 2 kommen. Haben wir geschafft. Ne? Wir wissen nicht, was passiert. Ne? Wir wollen am liebsten natürlich die Saison zu Ende spielen und uns sportlich qualifizieren für die Bundesliga. Aber man weiß ja nicht, wie es weitergeht.
Also mein Mitleid, nur fürs Protokoll, ne? Mein Mitleid mit Stuttgart hält sich sehr stark in Grenzen. Dazu bin ich ja viel zu sehr HSVer. Ja. Aber auch wenn alle so sind, wie du behauptest, auch wenn sie so wären, wie du behauptest, deswegen muss das ja nicht für mich zählen. Ich finde, ein sportlicher Geist bei aller Rivalität muss es noch geben Und da bin ich vielleicht ein bisschen abartig veranlagt, dass ich auch teilweise Rivalen von uns trotzdem als gut empfinde, wenn die aus meiner Sicht wirklich gut spielen. Ich finde, da fällt mir kein Zacken aus der Krone, das zu sagen. Und Stuttgart soll jetzt in der zweiten Halbzeit nicht mehr so doll gespielt haben. Ich habe ja auch nur die Zusammenfassung gesehen. Also wie gesagt, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Mhm. Es ist aber dennoch bitter, wenn du nur, weil da wirklich alles für den HSV gespielt hat, nur deswegen Zweiter wirst. Und du hättest, siehe Tim Leibold, siehe Bakary Jatta, wir hatten dann, glaube ich, noch ein, zwei andere Szenen. Wir hätten das selber machen müssen.
Klar. Also erstens, ich fühle mich so ein bisschen ins falsche Licht gerückt, denn auch ich bin ja immer der gewesen, der auch durchaus zu würdigen weiß und der auch durchaus auch Sympathien für andere hat. Also so will ich jetzt auch nicht dargestellt werden. Aber jetzt stell mal vor, Jatta und Leibold hätten getroffen und der HSV hätte 4-2 gewonnen.
Ja.
Dann hättest du doch gesagt, geil, wir haben nicht nur gewonnen, sondern die Stuttgarter, die haben sich in letzter Sekunde auch noch einen reinmarmeln lassen und jetzt sind wir 2 Punkte oder 3 Punkte vor denen. Also du hättest dich auch gefreut darüber.
Ne?
Und
wenn ich ehrlich bin, hast du wohl recht.
Ja. Ne? Und jetzt hat der HSV noch unentschieden gespielt. Das ist so ein bisschen wie so ein gefundener 50er auf der Straße. Irgendwann freut sich, aber irgendwie ist es auch gemein, wenn man weiß, ein anderer hat ihn verloren. Also, aber wie gesagt, letztlich zählt für mich, wir sind Zweiter und damit bleibe ich bei meiner Aussage, wir sind weich gefallen und ich freue mich darüber tatsächlich. Ne? Und Bielefeld, ich, ganz ehrlich, ich gucke in die Saison, also bis aufs nächste Spiel, da kommen wir gleich zu, gucke ich nicht mehr auf Bielefeld. Die sind so weit weg. Ich gehe nicht davon aus, dass der HSV noch irgendetwas mit Bielefeld zu tun hat, bis auf die Tatsache, dass wir jetzt in wenigen Tagen gegen Bielefeld spielen. Ansonsten werden die den Grüßonkel machen und in die Bundesliga aufsteigen. Und insofern
mit ist einem Bielefeld unglaublich, mit einem unglaublich menschengewinnenden und sympathischen Trainer, oder?
So, genau. Und da kann man auch mal wieder sagen, Rivalität anerkennen und auch Rivalen auch sympathisch finden. Nee, also es ist echt ein guter Mann und man kann auch über den Sympathiefaktor von Klos und Vogelsammer sagen, was man will. Ne? Keiner mag die beiden.
Nee, das ist wohl auch richtig.
Aber Neuhaus weiß, die Jungs einzusetzen. Ja. Nicht nur die beiden, letztlich ja alle seine Spieler. Der hat da eine echt gute Mannschaft draus geformt und insofern stehen die da völlig zurecht oben. Ja.
Und der HSV wird die auch
nicht. 100%. Muss ich
100% Zustimmung, Sascha. Sehr
muss
gut.
Muss ich so sagen, genau. Lass uns doch mal gleich ein bisschen über das nächste Spiel sprechen. Bielefeld vor der Tür. Aber jetzt kommt schon wieder der positive Gedanke daran. Bielefeld ist in einer Ergebniskrise. Die haben die letzten beiden Spiele nicht mehr gewonnen.
Und das wird auch so bleiben.
Ja, genau.
Das wird auch so bleiben.
Zweimal 1-1. Wärst du jetzt mit dem 1-1 wieder zufrieden?
Nein, wäre ich nicht, weil jetzt gucke ich natürlich nur noch nach Stuttgart und wir müssen vor Stuttgart bleiben.
Ja, das weil stimmt.
Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ich sage es auch jetzt nochmal, ich glaube nicht, dass wir 34 Spiele zu Ende spielen. Ich denke, wir sollten uns damit auseinandersetzen. Je länger wir vor Stuttgart bleiben, umso besser. Ja. Und solange wir nur eine bessere Tordifferenz haben, müssen wir gewinnen.
Ja,
auf jeden Fall. Wenn Stuttgart nachher irgendwie 4 Punkte hinter uns ist, dann hätte ich jetzt gesagt, gegen Bielefeld wäre ich auch mit einem Punkt zufrieden. Aber in der aktuellen Punktekonstellation, Tabellenkonstellation, nein, müssen wir gewinnen.
Ja, das stimmt auch.
Und jetzt komme selbst ich nochmal mit, man glaubt es gar nicht, mit einem positiven Twist.
Oh.
Ja, weil wenn du dir die zweite Halbzeit anguckst, ich meine, wir haben gut gespielt, ne?
Ja.
Wir haben auch gut gespielt. Wenn wir diese Leistung auch nächstes Wochenende im Volkspark auf den Rasen bringen, dann glaube ich, haben wir auch gute Chancen, da zu gewinnen.
Also ja, sehe ich auch. Also das war, 35 Minuten hatte ich schon gesagt, 35 Minuten toller Fußball, den wir da gezeigt haben. Erste Halbzeit war auch okay. Aber wir müssen es eben auch mal zu Ende spielen, ne? Also, und siehe da. Also, Bielefeld hat zwar jetzt auch ein Gegentor, glaube ich, in der 94. eingefangen, genauso wie der HSV. Also, auch die sind da hinten so ein bisschen anfällig, möglicherweise in der Schlussphase eines Spiels, ne? Aber darauf kann man ja letztlich auch nicht bauen. Also,
Die Konferenz muss super gewesen sein, ne? Tor in Bielefeld, Tor in Fürth, Elfmeter in Stuttgart oder in Wiesbaden oder
so. Und in der ersten Halbzeit war ja gar nichts los, auf keinem Platz war ja irgendwie tormäßig, na gut, HSV 2-1-1, aber da war lange nichts los irgendwie, aber die Schlussphase war wieder super, das glaube ich gerne. Ja, Bielefeld, also ich kann nicht viel zu Bielefeld sagen, unangenehmer Gegner auf jeden Fall.
Gibt es denn eine Fanfreundschaft?
Ja, ja, das sagt man denen nach. Also ja. ich finde ja jetzt bei Fan, ich halte da nicht so wahnsinnig viel von irgendwelchen Fanfreundschaften. Hatten wir auch mal zu Dortmund, das ist, glaube ich, aber eher jetzt auch nicht mehr der Fall. Ja, lass uns eine Fanfreundschaft haben. Es gibt diverse HSV-Fans, die
nur, ja.
Ja, die Hannover mögen, die Bielefeld mögen, weil es da eine Bande möglicherweise gibt.
Und Sandhausen, glaube ich.
Sandhausen als Kultfaktor, ne?
Ja, ach, und hier freies Bier und so weiter.
Ja, ne? Genau. Ja. Aber ist mir letztlich wurscht. Also ich habe keine Fan oder ich hege keine freundschaftliche Bande zu anderen Vereinen. Ich sympathisiere mit meistens sogar mehr den Fans als den Verein. Und weil ich die Fans dann mag, fieber ich möglicherweise auch mal mit anderen Vereinen mit. Aber Fanfreundschaften zu anderen Vereinen sind mir persönlich egal. Ich bin HSV-Fan und der HSV soll gewinnen. Naja, Gott. Ja, so sieht es aus. Ne? Wir müssen, um den HSV-Spieltag rund zu machen, ne? Wir haben ja diese komische Rubrik, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, unser HSVer der Saison.
Natürlich.
Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Und wenn ja, möchtest du denn zuerst oder möchtest du als zweites sagen, wer dein HSVer der Saison denn ist? Und ich würde ja vorher nochmal sagen, wer denn der aktuelle HSVer
ist. Ja, ich habe Twitter jetzt hier nicht aufgeschlagen. Ich bin von dir abhängig. Ja, ich glaube, es ist Tim Leibold aktuell, aber erzähl nochmal, weil wir dürfen ja auch die beim letzten Mal in der Verlosung waren, nicht nochmal neu nennen.
So ist es, genau.
Deswegen lies nochmal vor für uns alle.
Auf jeden Fall. Es war übrigens vor drei Folgen, Folge 565 haben wir zuletzt unseren HSVer nicht nominiert, sondern auserkoren. Es war tatsächlich Tim Leibold mit 61,2% aller Stimmen und auf den Plätzen, ohne jetzt die Zahlen zu nennen, lagen Dieter Hecking und Bakary Yatta. Also diese drei Namen sind sozusagen gesperrt und Tim Leibold, weil er ja auch so gut gespielt hat, ist nominiert hier an Platz 1 schon mal.
Ein von den beiden wollte ich jetzt eigentlich nennen.
Du hättest Hecking genommen, ne?
Ja, na klar.
Ja, das ist,
ja, na klar. Das,
ja. Hätte ich Hecking genommen.
Ja. Ja, also diese Zwischenrufe waren Weltklasse. Mann, dass ihr darauf reinfallt.
Ja, das war wirklich toll. Und das erinnert mich wirklich an diese Amateurspiele, die jeder von uns schon 2000 Mal in seinem Leben gesehen hat. Irgendwie. Also wo du wirklich einen Meter hinter dem Trainer stehst und alles mitkriegst. Das war genau dieser Charakter. Und dann war es auch wirklich so schön, dass er diese Sprüche alle gebracht hat und so weiter.
Ja, und für alle, die jetzt diesen Podcast, warum auch immer, erst später gefunden haben, wir haben ja gesagt, das wird natürlich bis zum Ende der Saison immer schwerer, weil wir sind natürlich immer beeinflusst vom jeweils aktuellen Spiel, sollten aber nicht den Fehler machen, um zu sagen, wir nominieren jetzt vielleicht den besten Spieler des Spiels, der einmal gut gespielt hat, sondern wir sollten ja immer gucken, was für einen Einfluss hat diese Person auf den gesamten Saisonverlauf. Und das, klar, dann spitzt sich das nachher so ein bisschen zu. Und ja, vielleicht, dann nehme ich doch diesen anderen Namen, den ich noch im Kopf hatte.
Ich habe Angst. Ja, okay. Erzähl mal.
Dann mach du. Du bist ja der
Nein, Gast. Nein, du bist ja. Nein, wenn du dir jetzt schon Gedanken gemacht hast, ne? Also ich habe auch zwei Namen. Schwer. Wovon der eine wirklich sehr, sehr sportlich ist und das ist mehr so ein Gnadenpunkt. Also den möchte ich eigentlich gar nicht nennen. Soll ich jetzt anfangen? Oder soll ich weitermachen oder möchtest du?
Du hast. Mach du mal.
Okay, also ich möchte gerne Jerry Duziak nominieren.
So, weil er endlich wieder da ist und ein Tor geschossen hat.
Er ist, ja, also es stimmt beides. Er ist endlich wieder da und hat ein Tor geschossen. Aber ich finde auch, ich bin ja belächelt worden. Und ich mache ja unheimlich gerne Vergleiche. Und ich habe ihn zu Anfang der Saison oder zu einem frühen Zeitpunkt der Saison habe ich ihn verglichen als der Se Roberto, ne, der aktuellen HSV-Mannschaft. Und ich finde, also so ein bisschen habe ich recht. Natürlich ist der 3, 4, 5 Stufen tiefer als ein Se Roberto, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber ich finde, er macht das trotzdem gut. Er hat eine unheimliche Präsenz auf dem Platz. Das ist einer dieser wenigen Spieler, hat man jetzt auch wieder gesehen, finde ich, der die Bälle wirklich fordert. Ne? Der nicht nur abwartet, bis er sie mehr kriegt, der will sie wirklich haben, der will den Ball verteilen. Ich finde, er ist laufstark und ich finde einfach, dass es ein sehr, sehr guter Transfer ist. Ich muss in dieser Sekunde gestehen, war es schon Bolt, das kriege ich nicht mehr hin. Tut mir leid, shame on me. Aber ich finde, der Transfer von Jerry Duziak von St. Pauli, wo er gnadenlos überqualifiziert war, bis zu uns, wo er sich also ja schon als Spielgestalter da geriert, ist sehr, sehr gut. Und ich war auch jetzt am Wochenende wieder begeistert von ihm. Und ja, mit hätte er durchgespielt, hätten wir möglicherweise auch 2-1 gewonnen. Ne? Also ich nominiere Duziak.
Ja, dann freue ich mich ja, dass meine Auswahl gewinnen wird. weil Duziak ist, hast du nett formuliert, sehr sympathisch, ja, ganz toll, aber natürlich inhaltlich recht dünn, sage ich mal. Und das andere ist ja Tim Leibold. Ich meine mal ganz ehrlich, so eine geile Saison, der auch spielt, aber dieser Schuss übers Tor, der muss mindestens jetzt mal abgestraft werden. Wirklich, den darfst du jetzt eigentlich gar nicht wählen. Den können wir zum Schluss der Saison gerne wählen. Vielleicht ist es mit Adrian Fein die beiden wichtigsten Männer. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber der sollte auch, der hört höchstwahrscheinlich auch diesen Podcast. Und der sollte jetzt auch merken, dass man sagt, wenn ich nochmal darüber schieße, kann ich diesen Titel vielleicht nicht mehr bekommen. Deswegen werde ich einen ganz anderen Spieler nominieren. Einen Spieler, der uns allen zu Herzen geht und der auch uns HSV-Fans wieder an das Gute im Menschen glauben lässt. Nämlich Wagnermann. Ich finde, Wagnermann hat seine Sache bis zu seinen Krämpfen da wirklich ganz hervorragend gemacht, hat sogar den Jordan Bayer von dieser Außenverteidigerposition verdrängt. Und ich finde, er hat das auch völlig gerechtfertigt. Man müsste natürlich, du zeigst mir jetzt was, das sollen höchstwahrscheinlich die Hörer nicht hören, aber ich kann es nicht lesen.
Ich zeig's dir, ich zieh's dir gleich.
Achso, du hättest als zweites, hättest du auch den Wagnermann.
So gehabt. Sieht's so, aus,
so das wäre mal das zweite Mal gewesen. So, also, natürlich, wenn man genau das, was ich erklärt habe, was wählen wir hier eigentlich, den HSV der Saison, ja. Dann müsste man natürlich nicht Wagnermann nehmen, sondern doch wieder Dieter Hecking, weil er nämlich auch so mutig war und den jetzt einfach auch reingestellt hat, aufgestellt hat und auch gesagt hat, ich habe nicht nur Erfahrung, ich setze auch wirklich auf junge Leute und er zeigt das dann auch. Insofern klasse, dass wir so einen Trainer haben, der da, glaube ich, eine ganz gute Mischung hinbekommt. Aber weil ich Herrn Hecking nicht wählen konnte, nehme ich Wagnermann, weil er sich das auch dann wirklich verdient hat. Und wo ich so denke, es wäre gut von den HSV-Pod-Hörern, wenn die sagen, geil, ich will jetzt mal hier so einen Jungen, ne, aus der eigenen Jugend, den Wagnermann, das ist so der Player der Saison.
Ja, das sehe ich alles ein. Also, und da du ja jetzt auch hier schon ohne mein Dazutun herausgefunden hast, dass Wagnermann meine zweite Wahl gewesen wäre, ne, mag ich da auch kaum was dagegen sprechen. Also ich könnte jetzt krampfhaft versuchen zu sagen, naja, der hält ja nicht mal 90 Minuten durch, der wird ja vorher mit Kämpfen. Nein, aber das
mache ich natürlich. Das gehört aber zu unserem kleinen Spiel dazu, das darfst du gern sagen.
Ne, genau, also der muss ja hier ausgewechselt werden. Ja, also und jeder und
wenn er keinen Krampf gehabt hätte, wäre er nicht ausgewechselt worden, dann wäre nicht Rick von Drongelen gekommen, dann wäre auch das 2-1 nicht gefallen. So, Wagnermann ist der Loser der Saison,
Hecking.
Der spielt. Das kannst du natürlich auch sagen.
Genau, und Hecking
ist aber anders.
Stellt den Mann auf und ist auch kein HSV der Saison. Wir haben eigentlich kein HSV der Saison, wenn wir uns darauf mal runterbrechen. Nee, also Wagnermann ist auch sehr gut und tatsächlich wie Duziak ein Hamburger Jungen. Es sind zwei Hamburger Jungs, die wir hier heute mal nominiert haben. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ich sag mal, meine Erziehung verbietet es mir, jetzt dagegen anzustinken. Ne? Du hast ja hier gleich meine Nominierung hier so ein bisschen, hast du ja hier den wolltest ja niedermachen, aber ist in Ordnung. Ne? Gut, das zeigt halt dein Charakter.
Genau, böser Charakter. Gehört zu unserem kleinen Spiel dazu. Ich hoffe, die Hörer können das verstehen.
Ja, genau. Ich muss aber wirklich mal sagen, wir haben ja inzwischen so viele HSVer, also Vorschläge zum HSVer der Saison gemacht. Ich überlege jetzt gerade in dieser Sekunde, ob wir nicht am Ende der Saison irgendwie echt sagen müssten, diese fünf Leute sind es nur wirklich, die sind so häufig gewählt worden. Ihr müsst entscheiden, liebe Hörer oder so. Aber vielleicht ist es auch Dünnsinn. Ich weiß es nicht. Aber
ja, auch eine gute Idee.
Echt
der Grundgedanke Leute. War ja mal Last Man Standing.
Ja.
Aber als wir das gesagt haben, da wussten wir auch noch nichts vom Coronavirus. Die ganze Welt ist jetzt verändert. Und wenn wir jetzt sagen, wir ändern da auch so ein bisschen die Regularien, am Ende glaube ich, ist es ja ein ganz gutes Stimmungsbild, wer uns so durch diese Saison gut gefallen hat. Ich glaube, das ist schön.
Ja,
wir sollten zum Schluss dieses Podcastes aber auch noch etwas tun, was, glaube ich, jeder Fußballpodcast in Deutschland gemacht hat und wir bisher noch nicht.
Ja.
Und da sollten wir vielleicht zum Schluss auch noch mal drüber sprechen. Aha. Wie hat es dir denn gefallen, Fußball zu gucken unter den neuen Voraussetzungen.
Ja, ja. Ne? Fußball ist unser Leben. Also, man hat ja zuerst Vorbehalte gehabt, ne? Wie wird es denn werden und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir beiden in der letzten Folge ja auch schon gesagt, dass wir nicht die typischen Stadionfans möglicherweise sind, obwohl wir gerne ins Stadion gehen. Aber wenn wir denn dort sind, sind wir vielleicht nicht die Leute, die 90 Minuten lang Support leisten und ihre Mannschaft anfeuern und die anderen auspfeifen etc. pp., sondern wir genießen auch gerne in aller Stille. Und das hat dieser Spieltag in erster und zweiter Liga ja nun wirklich genug zu bieten gehabt, nämlich Stille. Ne? Ich fand es sehr gut, wie bei Hacking zum Beispiel, dass man da Anweisungen hören konnte, dass man im Grunde sogar hören konnte, wie der Ball den Kopf verlässt, wenn es einen Kopfball gibt und so weiter. Also all diese Sachen, die es eigentlich ausmachen, diese Geräusche, die man sonst nicht so wahrnimmt, weil die Hütten einfach immer voll sind, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde auch, dass sich das Spiel ein bisschen der Lage angepasst hat. Ich bin da vorhin nicht dazu gekommen, das zu sagen, aber ich fand zum Beispiel, oder meine Empfindung war bei den Spielen jetzt vom Qualität oder vom Aufbau der Spiele, dass die Spieler gewollt oder nicht, oder unbewusst oder unterbewusst oder nicht, versucht haben, eher so die Situation durch Pässe zu lösen. Also klar habe ich auch Zweikämpfe gesehen, aber gerne mal wurde der Ball früher abgegeben, um einen Pass über 5 Meter zu schlagen. Also als ob die da unterbewusst sagen, ich muss so 1,50 Meter Mindestabstand halten und das kann ich nur, wenn ich den Ball jetzt rechtzeitig abspiele oder so. Also ich meine für mich ein etwas anderes Fußballspiel entdeckt zu haben, oft auf dem Pissen, als es vorher war, und insofern habe ich das mit Freude zur Kenntnis genommen, aber natürlich am liebsten möchte ich, dass alles wieder so ist wie vorher. Die Hütten sollen voll sein, Corona soll es nicht mehr geben. Und man soll sich wieder über den Kölner Keller aufregen. Das ist dann wieder der Fußball mit allem, was dazugehört. Aber ganz so schlecht, wie ich befürchtet habe, fand ich es lange nicht.
Also die letzten 30 Sekunden muss jeder von uns natürlich unterzeichnen, denke ich. Geht mir genauso. Aber ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ. Also ich habe die Fans nicht so vermisst im Stadion. Ich habe, ja, weil ich ganz persönlich konnte mich besser auf den Fußball konzentrieren. Was nicht heißt, ich finde es jetzt so besser. Also natürlich gehört für mich auch zum Fußball alles, was du gerade gesagt hast, dazu. Aber ich habe gedacht, es wird viel schlechter.
Ja.
Und ich habe gesehen, ich weiß, die Gesellschaft möchte immer, dass man was gegeneinander ausspielt. Was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht? Wo ich so denke, ja, natürlich Fußball, so wie wir ihn gekannt haben, bin ich A, gewohnt, B, glaube ich, finde ich auch besser. Aber wenn ich das jetzt mal nicht werten soll, sondern einfach nur fürs einzeln betrachte, ich konnte das Spiel gut verfolgen, ich fand die Anweisung der Trainer ganz interessant. Ich fand auch, wie die Mannschaft untereinander kommuniziert hat, ja, Hintermann, blablabla. Ich fand das auch mal erfrischend, ich fand es mal anders und ich fand es gar nicht so schlecht. Und das, was ich am erstaunlichsten fand, weil damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, was ich am erstaunlichsten fand, als Nielsen das 2-2 erzielt hat, habe ich so laut Scheiße geschrien, dass meine Frau nachher gesagt hat, das hat man doch auf dem Rathausmarkt gehört. Ja? Was ich damit nur sagen will, ist, ob mit Fans oder ohne, ob das jetzt komisch aussah oder nicht und besonders natürlich sich komisch anhört oder nicht, als HSV-Fan war ich voll dabei. Voller Emotionen. Ja? Ich habe gejubelt über das Tor von Duziak. Ich habe mich geärgert über Leibold. Ich habe mich wahnsinnig geärgert über das 2-2. Ja, also ich emotional von meinem Fernseher war das eigentlich, ja, genau, eigentlich wie immer. Das muss ich sagen. Also ja, das hat mich überrascht.
Ja, das
positiv ich auch überrascht.
Ja, genau. Das so ähnlich habe ich ja auch kommentiert. Also hätte ich nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß bringt, ein Geisterspiel mir anzusehen. Ne? Oder auch dann im Verlauf des Wochenendes ja ein paar mehr Szenen als Geisterspiele. Ja. Ne? Ja, aber klar, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Fans da ein ganz wichtiger Faktor letztlich sind. Also möglicherweise ist es natürlich in den letzten Jahren so ein bisschen ausgeartet in Richtung, die wir beide nicht unbedingt schätzen. Aber letztlich, die Fan zu sein, ins Stadion zu gehen, diese Bande, die sich verknüpft. Wir beiden hätten uns möglicherweise nie kennengelernt, wenn es keine Stadion-Feeling gegeben hätte, wenn man sich keine Lust hätte, über den HSV auszutauschen oder so. Ne? Das wäre jetzt nicht passiert, wenn man nur in seinem stillen Kämmerlein säße, ohne Stimmung. Insofern sind die Fans schon wichtig, das wollte ich sagen. Aber
auch medial, also bei Sky zum Beispiel, mir kommt medial diese Übertragung ohne Fans zu schlecht weg. Ich habe bisher zu wenig gehört oder gelesen, dass man sagt, naja gut, es hat dafür auch andere Vorteile, das, was wir gerade alles gesagt haben. Man hört die Kommandos und so weiter. Ja, ich habe da manchmal das Gefühl, dass die, um beim Beispiel zu bleiben, dass man bei Sky sich auch da den Fans so ein bisschen dadurch anbiedert. Ja. So von wegen, ohne euch ist das ja alles nichts. Weil am Ende hast du das Abo, du bezahlst die ganze Sache. Mhm. Und deswegen will man jetzt nicht auch noch sagen, naja, ne, die Fans sind eigentlich jetzt gar nicht so wichtig.
Ja, ja, klar.
Mir wird das ein bisschen zu kritisch gesehen, wobei ich natürlich logischerweise jedem HSV-Fan und jedem Fußball-Fan erlaube, das auch scheiße zu finden und zu sagen, ich finde, das ist überhaupt nicht die Bundesliga, so wie ich sie wahrnehme. Und da geht's nur um Kommerz und finanzielle Interessen und ich lehne das komplett ab. Das ist nicht meine Sichtweise, aber nichtsdestotrotz kann ich die Sichtweise verstehen und sie ist auch nicht falsch. Es ist nur nicht mein Blickwinkel, aber ich kann total nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich lehne diese Art von Bundesliga auch ab. Ja, das ist auch völlig in Ordnung.
Ja, ja, klar. Das ist ein guter, wichtiger Punkt. Eine Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit, die sollte ja nun auch auf jeden Fall weiter bestehen bleiben dürfen. Das ist ja ganz klar. Ne? Aber dennoch, ne? Man wäre auch froh, wenn sich das alles bald erledigt hätte, aus mehreren Gründen natürlich.
Genau.
Ne? Jo, so. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Oder hast du noch was?
Ja, nur eine Randnotiz.
Ja.
Ich will jetzt nicht über jede Hygieneregel sprechen, die vielleicht schwachsinnig ist oder die sehr lobenswert ist. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, die fand ich wirklich merkwürdig. Ich hab mich schon gewundert über diese Ersatzspieler, die alle da mit Maske sitzen müssen, obwohl sie ja draußen an der frischen Luft sind, mit 2 Meter Abstand und, wo ich so denke, okay, es ist mit Sicherheit Fernsehbilder, Vorbildfunktion, den Sinn kann ich verstehen, aber ist ja eigentlich vom Sinn her merkwürdig. Aber was mich richtig gestört hat, und ich fand, das sah auch nicht gut aus, war, wenn Spieler nach 60, 70, 80 Minuten runter, also ausgewechselt werden. Mhm. Und die sind total verschwitzt und kaputt. Und die müssen sich sofort so eine Maske über Mund und Nase ziehen. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ey, wenn du da deine 10 Kilometer abgestottert hast mit allen Sprints und Zweikämpfen. Mhm. Ich meine, so einen Profisport habe ich noch nie. Also ich bin ja kein Profisportler, aber ich kann mir vorstellen, da brauchst du echt Luft und da bist du echt kaputt.
Ja,
dass selbst die sich sofort diese Maske um Mund und Nase packen mussten. Ich finde, das war, also für die Spieler, das fand ich, glaube ich, das fand ich unangenehm.
Ja, mit Sicherheit. Also klar, es wird in irgendeinem Regelbuch gestanden haben, das jetzt rausgegeben worden ist, so und so müsst ihr euch verhalten.
Naja.
Ich weiß nicht, warum
es so war. Mir taten sie nur leid. Ja. Mir tun sonst die Fußballprofis nicht leid. Ich habe ja, um hier eine kleine Eigenwerbung zu machen, wir haben ja gestern Abend auch die neue Folge von Reingemacht, der Fußball-Podcast, aufgenommen. Und da haben Broxy und ich fast eine Stunde erstmal über, wie finden wir, dass die Bundesliga wieder gestartet ist, gesprochen. Und scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren.
Es ging um Masken und so weiter.
Genau, und da ging es um diese Hygieneregeln und so weiter und so fort. Und dann, das haben wir so ein bisschen für uns beleuchtet. Das will ich jetzt alles gar nicht wiederholen. Das könnt ihr euch natürlich jetzt gerne anhören, ne, in der aktuellen Reingemacht-Folge. Ja. Aber in dieser eine Punkt, da fand ich wirklich, also genau, und da ging es darum, ob einem Fußballer leid tun können, weil sie mehr oder weniger gezwungen werden, in einen körpernahen oder körperintensiven Kontaktsport. Das war so die Diskussion.
Ja, ja.
Und mir tun sie da nicht leid. Um das, warum, wieso, weshalb, hört euch gerne Reingemacht an, will ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber mir tun die Fußballer nicht leid. Aber in dem Punkt taten sie mir echt leid, wo ich so denke, oh, ey, da sitzt du bestimmt, willst 2 Liter Wasser trinken, bist fertig, bist verschwitzt, willst Luft holen, frische Luft. Mhm. Und da musst du dir so eine Maske vor Mund und Nase halten. Ey, das, boah. Also, ja, dass der Körper nicht rebelliert und du nicht einen Kollaps bekommst, das wundert
mich. Wer weiß.
Ja.
Wir also sehen ja nicht alles.
Das fand ich schon hart.
Das stimmt. Ne? Wir werden das weiterverfolgen. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, ich habe die Folge begonnen. Du hattest ja in der letzten Folge gesagt, wer sie anfängt, muss nicht aufhören. Was meinst du, warum ich heute angefangen habe?
Damit du nicht aufhören musst. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Sascha, für deine Zeit. Euch natürlich vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Bitte twittert uns, benutzt dafür den NurderHSV-Pod Twitter-Account. Und ja, wir würden uns freuen. Nächsten Sonntag ist der Sieg gegen Bielefeld fällig. Und danach melden wir uns. Ich weiß jetzt ziemlich genau, dass ich Montag keine Zeit habe, aber vielleicht melden wir uns ja schon sonntags oder auch wieder dienstags, aber wir werden natürlich nach dem Spiel gegen Bielefeld uns melden. Noch schöner wäre es allerdings, wenn wir uns nicht nach dem Bielefeld-Spiel melden, weil es das Bielefeld-Spiel gar nicht mehr gibt, weil die Saison abgebrochen wird und der HSV auf Tabellenplatz 2 aufsteigt. Und mit diesen positiven Gedanken entlasse ich euch in die kurze Woche, wünsche euch einen schönen Feiertag und sage nur der HSV.